Das heißt, wenn wir also jetzt zum Beispiel im untrainierten Zustand sagen, Mensch, ich mache jetzt mal so ein Intervalltraining, so ein intensives, dann habe ich sehr viel Stimulation von Mittelstunden, sehr viel Degradation. Und danach bin ich erstmal damit überfordert und sage, nee, das war jetzt zu viel, ich mache jetzt kein Training mehr und ich mache dann eine Woche nichts. Dann kann es sein, dass ich ein Negativ oder einen Verlust habe von insgesamt von Mittelstundenmasse.
Sie sind winzig klein und gleichzeitig entscheidend für unsere Ausdauer. Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen. In dieser Folge geht es darum, wie wir LäuferInnen gezielt die Qualität unserer Mitochondrien verbessern können. Und zwar für mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit und ein gesundes Leben. Unser Gast und Sportwissenschaftler Professor Dr. Sebastian Gehlert von der Uni Heidelberg und Sporthochschule Köln erforscht sowohl die molekularen als auch die praktischen Aspekte von Ausdauer- und Krafttraining und kennt sich bestens mit der Mitochondrienbiogenese aus. Du hörst gleich, was Mitochondrien mit deinem Energiestoffwechsel als Läuferin zu tun haben, welche Trainingsreize sie besonders fördern, ich sag nur Nüchternläufe, und wie Ernährung, Fasten und Supplements deine Zellkraftwerke unterstützen können. Ich bin Edith von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Lauschen. Hallo Sebastian, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass es geklappt hat. Bei uns in Berlin ist das Wetter gerade ganz fantastisch, sehr frühlingshaft und sonnig. Wie sieht's aus in Hildesheim?
Ich bin zu Hause in Wuppertal, muss ich sagen, wo ich wohne, oder Wülfrath, aber auch perfekter Sonnenschein, sehr, sehr schön.
Mhm. Ja, richtig schön.
Jetzt eine Runde Radfahren wäre super. Oder laufen,
ja.
Ne?
Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Also ist so die erste richtige Frühlingswoche, finde ich so, in Berlin jetzt im April. Wie sieht es da bei dir aus? Bist du so Outdoor-Training aktiv dann in solchen Wochen? Konntest du da schon raus oder bist du eher Indoors?
Nee, also ich mache eine ganze Menge Krafttraining, aber ich gehe sehr, sehr gerne laufen. Ne? Also ich glaube, in meinem Gelände, bei uns ist viel bergig und wellig, von daher passt das sehr gut. Aber ich bin mehr so der Eulentyp, wenn man so möchte. Ne? Ich gehe mal gerne abends relativ spät laufen, so wenn es schon dunkel ist, so auch schon mal 23 Uhr.
Krass, so spät.
Ist nicht so gut für den zirkadianen Rhythmus, aber man hat sich dran gewöhnt mittlerweile. Ja. Oh, dann stört einen keiner mehr und dann sieht einen auch keiner leiden. Ne?
Das kennt man.
Und dann, ja, das mache ich schon ganz gerne. Aber ich bin kein Ausdauertyp. Aber ich weiß, wie wichtig das ist. Ne?
Ja, finde ich ganz spannend. Ich habe ganz, ganz selten Nachteulen, in Anführungszeichen, im Podcast, weil die meisten LäuferInnen ja auch, oder auch SportlerInnen ja voll die Frühaufsteher sind. Deswegen mal ganz spannend, da andere Erfahrungen zu hören.
Nee, ich arbeite meistens noch relativ spät. Ja. Also vor 1 Uhr komme ich sowieso nie ins Bett. Ne? Von daher, dann manchmal so 10 Uhr laufen, eine Runde oder so, ist in Ordnung. Ja. Nicht so viel, ein bisschen.
Muss man ein bisschen nach hinten verschieben, ja. Das kenne ich auch aus harten Arbeitstagen, ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch heute laufen gehen zu dürfen, sage ich mal. Nach unserer Aufnahme mache ich das dann. Aber jetzt unterhalten wir uns erstmal über ein sehr spannendes Thema, und zwar Mitochondrien. Das ist, finde ich zumindest, ja ein Thema, was gerade boomt. Einmal im Gesundheitskontext, aber auch im Trainingskontext tatsächlich. Also man hört es in beiden Feldern. Und so ein bisschen der Claim, den man da immer ja bekommt, ist, je mehr Mitochondrien wir haben, desto höher ist unsere sportliche Leistung, desto länger leben wir auch, behaupten manche Leute. Wir wollen heute ja so ein bisschen rausfinden, was dran ist an diesen Aussagen. Da können wir vielleicht mal ganz grundlegend einsteigen. Was sind Mitochondrien? Ich glaube, die meisten Leute kennen aus dem Biounterricht noch dieses, Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Aber gib uns da doch gerne mal eine etwas tiefergehende Definition erstmal.
Ja, das ist ja absolut richtig. Ne? Mitochondrien sind die Orte, wo aerobe Energiegewinnung stattfindet, also quasi wo Sauerstoff, Metaboliten von Fettsäuren und von Glucose bzw. Laktat dann verstoffwechselt werden und dann zu Energie werden. Und die brauchen wir fast in jeder Zelle. In Nervenzellen, in für uns heute wichtig Muskelfasern oder Muskelzellen. Ne? Ob man jetzt sagen kann, dass es so viel wie möglich sein sollen, da würde ich sagen, es muss immer so ein bisschen auf die Infrastruktur ausgerichtet sein. Ne? Also wir können nicht alles voll mit Mitochondrien haben, es muss auch noch Platz sein für alle anderen funktionellen Komponenten. Ne? Aber Mitochondrien sind, das ist evolutionär sehr interessant, stammen wohl offensichtlich von Bakterien ab. Die sind dann in grauer Urzeit vor mehreren Milliarden Jahren irgendwann mal aufgenommen worden, so sauerstoffatmende Bakterien von Vorläuferzellen von Eukaryoten, wo auch, was letztendlich auch die Grundlage für den Menschen ist. Und die sind nicht abgebaut worden, wie es eigentlich so der Fall war, offensichtlich durch eine Mutation oder irgendetwas. Und dann hat sich diese Archee, diese Urzelle mit dann damit abgefunden, hat sehr große evolutionäre Vorteile gehabt, weil eben auch der Sauerstoffgehalt zu diesem Zeitpunkt in der Erde mehr, auf der Erde mehr geworden ist. Und daraus hat sich dann letztendlich so eine Symbiose entwickelt, die bis heute in allen Eukaryoten, allen lebenden Wesen, also Mehrzellern, sagen wir mal, Säugetiere und so weiter, bis heute Bestand hat. Und heute wissen wir, wie wichtig diese Organellen sind, dass die eben mehr werden können durch Training, dass sie Quellen von Gesundheit, aber auch Krankheit sind und natürlich für den Leistungssport und für den Freizeitsport auch absolut wesentlich sind, weil sie letztendlich Energie machen in allererster Linie. Naja, aber sie haben mehrere Funktionen. Sie sind Bestandteile des Steroidstoffwechsels, also Steroidhormone, Östrogen oder Testosteron, die werden ein bisschen mit synthetisiert von den Mitochondrien. Mitochondrien sorgen dafür, dass Glukosehomöostase ein bisschen besser abläuft. Sie sorgen dafür, dass Calciumregulation stattfindet. Sie sind die Orte, wo freie Radikale entstehen, aber auch eliminiert werden. Von daher spielen sie eine ganz, ganz entscheidende Rolle für uns.
Mhm. Ja, du hast schon angesprochen, dass sie ja durchaus auch Effekte auf die Gesundheit haben. Wenn wir erstmal kurz bei diesem Punkt bleiben, bevor wir auch so in die Leistung gehen, ne, in den Sport, was für unsere HörerInnen natürlich auch sehr spannend ist. Was genau, also ja, welchen Effekt haben sie dann konkret auf unsere Gesundheit? Wie verändert sich unsere Gesundheit, wenn wir bessere bzw. schlechtere Mitochondrien haben?
Ja, jetzt zum Beispiel so im Alter oder bei Inaktivität, dann werden Mitochondrien, die defekt sind oder nicht mehr so gut funktionieren, jetzt muss man sagen, jedes Protein oder jede Organelle im Körper hat eine gewisse Lebensdauer und funktioniert eine Zeit lang sehr gut und danach eben nicht mehr so gut. Und die müssen abgebaut werden durch Mitophagie. Das ist der Vorgang, der in den letzten Jahren besonders gut erforscht wurde. Und wenn Mitochondrien nicht mehr durch Mitophagie abgebaut werden und durch neue ersetzt werden, dann funktioniert die gesamte Struktur natürlich nicht mehr so gut. Das ist in motorischen Endplatten sehr, sehr wichtig. Das sind also quasi die Nervenendigen, die unsere Muskulatur anschalten. Und deswegen gehen wir davon aus, oder man geht davon aus, dass das Absterben von Mitochondrien oder die Degeneration von Mitochondrien auch zu einem Absterben oder einer Degeneration der motorischen Endplatte und damit der Muskelfaser führt. Und das ist ein Erklärungsansatz für Sarkopenie im Alter zum Beispiel.
Ah, ja, der Klassiker.
Ne? Und das ist etwas, wo man durch körperliche Aktivität sicherlich entgegenwirken kann. Das ist dann eben auch Laufen zum Beispiel oder auch Krafttraining, jede Form von körperlicher Aktivität. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Entstehung von Typ-2-Diabetes. Man sagt ja so, das ist die erworbene oder angegessene Form der Diabetes, wenn man so will. Wenn also quasi sehr hohe Blutzuckerwerte permanent auf die Mitochondrien einprasseln, dann hat das Mitochondrium die Aufgabe eben über Pyruvat, was quasi aus der Glykolyse entsteht, durch die Glukosemetabolisierung, letztendlich Energie zu erzeugen. Das macht es dann auch. Aber offensichtlich entstehen dabei relativ viele Elektronen an der Atmungskette und das führt dann eben auch dazu, dass der oxidative Stress da ein bisschen höher wird. Und das dann eben permanent, das schädigt die Mitochondrien und das kann dazu führen, dass letztendlich über ein Feedback-System auch Beta-Zellen angegriffen werden, wo auch Mitochondrien drin sind, die eben dafür sorgen, dass Insulin hergestellt wird. Und das ist dann so eine Art Teufelskreislauf. Und das führt dazu, dass letztendlich, sagen wir mal, Inaktivität und Ernährung zusammen dazu führen, dass Mitochondrien eben in diesem Fall dann eben nicht mehr so gut funktionieren.
Okay, verstehe.
Das sind so einige, zwei Beispiele jetzt dafür, wie die auf die Gesundheit wirken. Ja, und natürlich ist ganz wichtig, wenn Mitochondrien nicht mehr abgebaut werden, insbesondere Nervenzellen des Gehirns zum Beispiel, dann führt das dazu, dass wir eine Ansammlung von Aggregaten haben im Gehirn. Und das ist eben damit verbunden mit neurodegenerativen Erkrankungen. Ja. Und deswegen Mitochondrien-Gesundheit ist so in aller Munde, weil es eben widerspiegelt auf fast alle Bereiche, die wir haben.
Ja, Ja, gut, dass wir denn heute drüber sprechen und das so ein bisschen ausführlicher behandeln. Du hast gerade gesagt, dass die, naja, wie viel wir uns bewegen, einen positiven Effekt oder auch natürlich dann auch einen negativen bei Inaktivität haben kann auf unsere Mitochondriengesundheit. Wie ist es denn andersrum? Welchen Effekt haben konkret unsere Mitochondrien auf unsere sportliche Leistung?
Ja, also wenn man jetzt, man muss jetzt unterscheiden zwischen Krafttraining und Ausdauertraining oder zwischen Disziplinen, wo, sagen wir mal, Sprints gefordert sind oder Ballsportarten, wo man eine wechselnde Belastung hat oder Langstreckenlauf zum Beispiel. Das sind natürlich sehr, sehr große Unterschiede. Nichtsdestotrotz, ich habe es eben schon gesagt, Mitochondrien sind für den aeroben Stoffwechsel zuständig. Das ist so das größte, fundamentalste Energiesystem, was uns langfristig eben am Leben erhält oder mit Energie versorgt. Wir brauchen den Sauerstoff und man kann im Grunde genommen sagen, je größer die Dichte von Mitochondrien beispielsweise in der Muskulatur ist, desto größer auch die oxidative Fähigkeit, Energie zu gewinnen, ohne Laktat zu produzieren, ohne Glucose zu verstoffwechseln, sagen wir mal. Mhm. Also eine hohe mitochondriale Dichte ist sehr, sehr wünschenswert, weil leistungsfördernd. Wir haben also, je mehr Kraftwerke wir haben, desto mehr Energie pro Zeit könnten wir theoretisch aerob herstellen. Mhm. So kann man es einfach zusammenfassen.
Mhm. Und auf den anaeroben Stoffwechsel haben Sie dann aber nicht viel Einfluss, beziehungsweise keinen?
Ja, das ist jetzt eine Frage. Im Grunde genommen ist der anaerobe Stoffwechsel unabhängig von den Mitochondrien. Okay. Man kann sich das Ganze als so eine Art Fließband vorstellen oder als zwei Fließbänder. Das erste Fließband macht Glucose zu Laktat oder zu Pyruvat. Und das Pyruvat kann dann in die Mitochondrien gehen. Und wenn zu viel Pyruvat ankommt, dann wird letztendlich über Laktat, die Hydrogenase, auch Laktat. Entsteht dann eben das Laktat, was wir eben am Ohrläppchen messen können beim Sportler. Und dieses Pyruvat kommt dann in die Mitochondrien rein und dann betritt es quasi den aeroben Stoffwechsel, das zweite Fließband, und dieses baut dann Laktat oder Pyruvat dann entsprechend ab. Jetzt ist es so, dass das erste Fließband schneller fließen kann. Die Glykolyse kann schneller Energie produzieren bzw. Laktat produzieren, als der aerobe Stoffwechsel Laktat, Pyruvat abbauen kann. Und deswegen kommt es dann ab einer bestimmten Leistung immer, egal bei wem, auch immer zu einer Anhäufung von Laktat. Das heißt, so gesehen sind die Mitochondrien, je dichter diese Mitochondrien sind, in je größerer Menge die vorliegen, desto größer der Abfluss, die Möglichkeit, Laktat zu metabolisieren. Das ist aber unabhängig von dem aeroben Stoffwechsel selbst. Der hängt davon ab, wie viele anaerobe Enzyme es gibt, wie viel Laktat gebildet werden kann in schnellen Muskelfasern beispielsweise. Und also er macht da eigentlich keine großen Rückkopplungen zum anaeroben Stoffwechsel. Ausnahmen sind so ein bisschen diese Reduktionsäquivalente, die wir brauchen, also NAD, NADH, die wir brauchen in der Atmungskette. Und die müssen letztendlich, damit der gesamte Energiestoffwechsel weiterläuft, auch wieder in einer Form vorliegen, wo sie Wasserstoffprotonen aufnehmen können. Und das brauchen wir in der Glykolyse, ne? Und dementsprechend ist es schon so, dass je höher die mitochondriale Dichte ist, letztendlich wir dann auch früh, also mehr und länger die Glykolyse aufrechterhalten können. Aber tendenziell sind es, also nicht nur tendenziell, es sind zwei unterschiedliche Stoffwechselwege.
Okay, ja, dann danke für die klärende Erklärung an der Stelle. War auch ein gutes, eine gute Metapher mit den beiden Fließbändern. Kann man sich da ein bisschen besser im Kopf vorstellen, ja. Hat man sich mal angeguckt, konkret, wie sich die Mitochondrien von zum Beispiel SpitzensportlerInnen und FreizeitsportlerInnen unterscheiden? Vielleicht, wenn wir jetzt gerade beim Laufen bleiben, dann müssten die ja Unterschiede aufweisen, die dann erklären, auch woher diese Leistungsunterschiede kommen, oder?
Ja, das ist ja so eine Sache. Erstmal muss man sagen, also Mitochondrien haben ihre eigene DNA. Die ist sehr, sehr wichtig für die Mitochondrien, aber die kodiert nur sehr wenige Proteine. Ja, und im Grunde genommen, die Mitochondrien haben relativ wenig Möglichkeiten für Mutationen. Und das ist also eine relativ konstante, unveränderte DNA schon seit sehr, sehr langen Zeiträumen. Und das heißt, Mitochondrien sind von der Art der Proteine, die sie kodieren, eigentlich alle gleich. Und sowohl bei einem bei einer kenianischen Superläuferin als auch bei einer untrainierten Dame hier aus dem Rheinland, sagen wir mal. Das macht also keinen Unterschied, theoretisch. Trotzdem ist es so, dass Mitochondrien alles Unikate sind. Also selbst bei uns, wenn wir also uns Zahlen vorstellen und sagen, naja, wir haben zum Beispiel 5 Millionen Mitochondrien oder 10 Millionen in unserem linken Vastus lateralis, dann sind die alle ein bisschen unterschiedlich. Die sind also in der Größe variabel, die sind in ihrem Volumen variabel, die bilden Ketten entlang der Myofibrillen, wo sie quasi direkt aneinander organisiert sind. Sie sind in der Nähe von Substratspeichern, wie zum Beispiel Glukosepartikel oder Glykogengranuli beispielsweise oder Fettsäuren. Und das heißt, das Erste ist also die Orte, wo sie sind. Mitochondrien sind auch nicht starr an einer Stelle, sondern sie haben die Möglichkeit, sich so ein bisschen zu bewegen. Insbesondere an Nervenfasern können sie das tun. Wenn die also verschleißen, gehen die zum Ort des Somas zurück, da wo die Proteine der Nervenzelle synthetisiert werden und gehen dann wieder, wenn sie repariert sind oder wenn sie in der Mitophagie unterlaufen sind, gehen sie wieder zurück an den Ort der Stelle. Also die legen schon relativ große Strecken zurück. Also jetzt könnte man sagen, der Unterschied zwischen Spitzensportler und Freizeitsportler ist auch immer so eine Momentaufnahme. Ne? Hat denn derjenige gerade trainiert oder diejenige? Wenn man da jetzt reingucken würde in den Muskel, würde man ein anderes Bild sehen. Man würde sowieso immer ein anderes Bild sehen, weil man nie an der gleichen Stelle gucken könnte. Also Mitochondrien unterliegen einem Stoffwechsel, einem permanenten Stoffwechsel. Sie können ein bisschen anschwellen, kaputt gehen unter Trainingsbelastung. Ah, dann erfordert krass. Das, dass sie abgebaut werden. Dann gibt es Abschnürungen oder Teilungen von Mitochondrien. Das nennt man dann die Fission. Die ist ganz wichtig, auch für Mitophagie und den Abbau von Mitochondrien. Sie können auch fusionieren, sie können zu größeren Aggregaten werden. Und Mitochondrien haben quasi mehrere tausend Proteine, um die 1500 Proteine, die alle eine unterschiedliche Funktion haben. Das sind jetzt nicht nur Atmungskettenkomplexe, die unseren Sauerstoff zu Energie machen dann, Sauerstoff zu Energie machen, sondern das sind eben auch noch viele, viele andere Proteine, die antioxidativ wirken und so weiter und so fort. Jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn jemand Sport betreibt, so ein Mitochondrium würde keinen Sinn geben, wenn es auf einmal fünfmal so groß ist wie von irgendeiner untrainierten Person, weil das muss ja auch alles in die Infrastruktur reinpassen. Je größer ein Mitochondrium ist oder eine Struktur, desto länger sind auch die Diffusionswege. Ne? Hat man also häufig gar nicht so sehr, dass ein Mitochondrium unglaublich groß werden. Aber was sie tun ist, ein Mitochondrium kann, obwohl es die gleiche Größe hat, mehr Enzyme enthalten. Es kann eine größere Aktivität dieser Enzyme haben. Das heißt also, diese Enzyme, die da drin sind, können pro Nanogramm mehr Sauerstoff umsetzen. Also die Aktivität der Enzyme steigt. Die Faltung der inneren Mitochondrienmembran kann größer werden. Also Mitochondrium ist von einer Doppelmembran umschlossen, die Outer Membrane, Inner Membrane. Und auf der inneren Membran gibt es diese Faltungen und das sind die sogenannten Cristae, so nennt man die. Und da sitzen die ganzen Proteine drauf, die Atmungskettenkomplexe, die dann eben unsere Energie machen. Und so kann es eben auch sein, dass Mitochondrien in Muskelfasern, die wenig im Training oder nicht so häufig im Training angesprochen werden, dass die in der gleichen Person weniger Kapazität haben als in einer langsamen Faser, die häufig aktiviert wird.
Okay.
Das heißt, wir haben eine sehr große Variabilität von Mitochondrien zu Mitochondrien, sage ich mal.
Ja.
Und wenn wir das in der Wissenschaft uns angucken, dann machen wir meistens eine Muskelbiopsie, isolieren all die Mitochondrien raus, die kann man gar nicht sehen, sondern wird dann quasi ein Homogenat erzeugt und da wird gemessen, in diesem Gesamthomogenat, wo tausende von Mitochondrien drin sind, wie entwickelt sich denn die oxidative Kapazität? So macht man das in der Wissenschaft. Aber man kann, es gibt Systeme, wo man einzelne Mitochondrien messen kann mit und auch die Sauerstoffaufnahme, aber es wird dann immer schwieriger, genaue Aussagen zu treffen über die Variabilitäten und wie das innerhalb einer Person aussieht, weil es einfach kostenaufwendig ist und diese Studien kommen jetzt langsam erst, ne, wo man dann sich anguckt, wie das Ganze denn da so in der Variabilität so beschaffen ist.
Okay. Also wenn man es ein bisschen runterbricht, es geht gar nicht darum, dass wir besonders viele oder besonders große Mitochondrien haben, wenn wir uns auch steigern wollen im Training, sondern dass die Effizienz der Mitochondrien verbessert wird.
Ja, Effizienz, das ist, Effizienz würde ja bedeuten, dass man mit dem geringsten Aufwand den größtmöglichen Effekt hat. Ne, das gibt es tatsächlich in den Mitochondrien. Also wir haben ja quasi einen Elektronentransport, der dafür sorgt, dass quasi an den Atmungskettenkomplexen 1, 2, 3 bis 4 Elektronen weitergegeben werden. Und dann werden dafür Wasserstoffprotonen entgegen des Gradienten in den Intermembranraum gepumpt. Das ist also quasi so eine Art Speicher für Wasserstoffprotonen. Und die rutschen an Komplex 5 runter. Ne? Gab es mal eine sehr gute Publikation zu, die das gezeigt hat. Es war also eine Sisyphus-Arbeit, das nachzuweisen. Und Komplex 5 macht ATP. Und dann gibt es dazwischen sogenannte Uncoupling-Proteine. Die sorgen dafür, dass manche von diesen Protonen frühzeitig wieder die Atmungskette oder aus diesem Intermembranraum rausgehen und die werden dann eben unvollständig metabolisiert, dann entstehen freie Radikale, sogenanntes Proton Leak. Und das ist wichtig, weil einerseits erzeugen die freie Radikale und die brauchen wir als Rückkopplung. Das ist also eine gewisse Radikalbildung innerhalb der Mitochondrien ist quasi wie so eine Art Abgassonde, wie man es beim Auto hat beispielsweise. Die macht eine wichtige Rückkopplung. Und wenn es jetzt kalt wird zum Beispiel, dann werden die Uncoupling-Proteine ein bisschen aktiver. Ja, das heißt, es wird dann eben auch Wärme erzeugt. Das heißt, diese Membran, die Konstitution der Membran, wie die angeordnet sind, die Proteine, die werden kontrolliert auch durch andere Proteine wie Cardiolipin. Cardiolipin stabilisiert die Atmungskettenkomplexe. Und so kann es sein, dass als Folge von Training, als Folge von Hypoxie, als Folge von Veränderungen in der Ernährung, dass Mitochondrien effizienter werden. Das heißt, sie können mit ein bisschen weniger Sauerstoff die gleiche Menge Energie gewinnen, wenn weniger Uncoupling da ist zum Beispiel, weniger Verlust. Also die Mitochondrien-Membranintegrität, die ist wichtig, um die Effizienz so ein bisschen zu steigern. Ne? Und Effizienz muss man dann abgrenzen von Effektivität. Die Effektivität würde dann sagen, na gut, wenn ich jetzt nicht nur 1000 Mitochondrien habe, sondern 2000, können die effektiv mehr Energie erzeugen.
Ah, okay.
Ne? Das, so könnte man das darstellen. Und dann ist natürlich immer ganz wichtig, gerade beim Ausdauertraining, auch das Herz hat natürlich super viele Mitochondrien. Das Herz arbeitet immer aerob, kann nie übersäuern, sagen wir mal, wie das ein Muskel kann, wenn man das so möchte, dass Laktat wirklich für die Übersäuerung verantwortlich ist. Das wissen wir auch noch nicht so genau. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auf jeden Fall einen riesen Anpassungsmechanismus innerhalb der Mitochondrien haben.
Okay.
Große Bandbreite. Und das ist aber schwierig, genau zu definieren oder in der Quantität das genau darzustellen.
Okay. Mhm. Ja, wenn wir da mal ein bisschen in die Praxis auch reingehen jetzt, wenn wir richtig trainieren wollen, um Anzahl und Effizienz und Effektivität unserer Mitochondrien zu verbessern, was für Trainingsmethoden sind da gerade jetzt im Laufsport, wenn wir da mal bleiben, konkret geeignet?
Im Grunde genommen ist das eine Frage, die kann man ganz, ganz schwer beantworten.
Ach.
Also weil natürlich jede Form des Laufens benötigt Energie. Und jede Form der Intensität benötigt Energie. Die wird halt eben immer nur höher, je intensiver wir laufen. Ja? Also wenn wir eine Stunde mit einem moderaten Tempo laufen, weiß ich nicht, Intensität G1 oder G2, dann brauchen wir natürlich sehr viel Sauerstoffumsatz, permanent, über eine Stunde lang. Und das macht einen Reiz auf die mitochondriale Biogenese. Das kann man auch messen. Wenn wir ein 5x4 Minuten Intervall laufen, EB an der Schwelle beispielsweise, und dann wieder im G1, 6 Minuten Pause oder was, dann ist die Intensität höher, die Zeit kürzer und der Fluss des Sauerstoffs an der Atmungskette auch höher. Das heißt, die Mitochondrien, die involviert sind, die haben eine höhere Aufgabe zu bewältigen. Ja, da muss also mehr Sauerstoff umgesetzt werden und so weiter und so fort. Das heißt, die Belastung für die Mitochondrien wird dann entsprechend ein bisschen höher. Mhm. Und jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, dass ja unser Skelettmuskel aus verschiedenen Muskelfasern besteht, langsame und schnelle. und die werden nicht alle gleichzeitig eingeschaltet. Gerade wenn wir eine moderate Intensität haben, mit einer mäßigen Kraftentwicklung oder Geschwindigkeit der Kraftentwicklung, dann haben wir dominant Typ-1-Fasern, die langsamen Oxidativen, die viele Mitochondrien haben, die arbeiten mit am Anfang. Und die Typ-2-Fasern, die ruhen sich, sagen wir mal, so ein bisschen aus. Die sind noch gar nicht so gefordert. Und wenn das aber so ist, dann bekommen wir durch einen Lauf, der niedrig intensiv ist und nicht lange, dominant auch eine Anpassung der Mitochondrien in den Typ-1-Fasern, aber nicht in den Typ-2-Fasern. Das heißt, der Unterschied zwischen einer höheren Intensität und einer niedrigen ist einmal, dass die Mitochondrien mehr Sauerstoff umsetzen und andererseits auch, dass die Muskelfasern, die vielleicht schneller sind und da erst später zugeschaltet werden, dass die dann ins Spiel kommen und auch die fangen dann an, eben Mitochondrienbiogenese zu machen. Letztendlich wirkt vieles auf Mitochondrienbiogenese und auch mit einer unterschiedlichen Konsistenz. Denn was wir ja beobachten, ist, dass wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur intensiv trainieren würden, nur Intervalle, HIIT-Intervalle beispielsweise, und wir bereiten uns aber auf einen Halbmarathon vor, dann werden wir keinen großen Erfolg haben, weil wir nämlich einen Teil des Metabolismus, der wichtig ist dafür, nämlich die Fettoxidation, gar nicht trainieren richtig. Und wir wissen auch, dass wir Grundlagentraining brauchen, um eine gewisse Stabilität der Anpassung zu bekommen, um alle Strukturen gleichzeitig mitzuentwickeln. Und wenn diese Infrastruktur besteht, dann können wir eben auch intensives Training besser verkraften. Ja? Das heißt, es ist immer ganz schwierig zu sagen, weil man es auch nicht messen kann, wie kriege ich denn mehr Mitochondrien hin? Also ich kann, muss das immer im Kontext sehen. Ich muss das immer unter der Prämisse betrachten, das, was ich noch nicht gemacht habe im Training, beziehungsweise das, was ich noch nie in einer gewissen Konsistenz trainiert habe, das, was jetzt dazukommt, das macht mit Sicherheit einen Reiz für eine Stimulation der Trainingsanpassung. Das können Mitochondrien sein, das können die Muskelfasern sein, das können die Energiespeicher sein, das können auch neuronale Prozesse sein, das kann das Herzminutenvolumen sein, alles passt sich an. Nur ob wir irgendwie eine Leistungssteigerung durch Mitochondrien-Biogenese bekommen, das können wir gar nicht so sehr spüren. Das kann man so ein bisschen diagnostizieren. Also wenn wir sagen, wir haben einen besseren Fettstoffwechsel bekommen, weil unsere Spirometrie und unsere Laktatkurven sich jetzt verändert haben, ist jetzt die Laktatkurve nach rechts verschoben, der Grundlagenbereich hat viel geringere Laktatwerte, dann kann das darauf hindeuten, dass eben mehr Mitochondrien da sind und mehr Fettoxidation machen. Aber es kann auch eben sein, dass unsere Sauerstofffähige, die Kapillarisierung in der Muskulatur besser geworden ist und dass gar nicht so viele Mitochondrien dazugekommen sind. Ne? Mhm. Also intensives Training macht mehr Mitochondrien, aber es macht eben auch mehr Mitochondrien kaputt. Es kann also durchaus sein, wenn wir ein sehr, sehr intensives Training machen, dass eben die Mitochondrien einer größeren Beanspruchung ausgesetzt sind, dass freie Radikale entstehen und dass Calcium-Oszillation sehr stark geworden ist, weil wir eben viel Muskelkontraktionen brauchen. Da kommt das Calcium dann her und dann kann es eben sein, dass auch Mitochondrien kaputt gehen, degradiert werden, dass Mitophagie stattfindet, insbesondere dann, wenn wir das nicht gewohnt sind. Ne? Genauso kann es aber auch sein, wenn wir eine Stunde locker laufen, mit moderater Intensität, dass wir auch Mitochondrienbiogenese haben. Und wenn jemand es nicht gewohnt ist, eine Stunde zu laufen, dann kann der auch mit niedrigen Laktatwerten eine Stunde laufen. Der ist trotzdem komplett fertig mit der Welt nach der Stunde, sagen wir mal. Und dann hat auch er in den Mitochondrien möglicherweise einen Stimulus gesetzt, der zur Degradation führt. Also es hängt immer sehr davon ab, wie sehr belaste ich mich aus? Welche Muskelfasern sind aktiviert? Wie hoch ist meine Sauerstoffaufnahme dabei? Also wie hoch ist meine Herzfrequenz? Je höher die Herzfrequenz ist, desto höher die Sauerstoffaufnahme, desto größer der Durchfluss an Sauerstoff in den Mitochondrien. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass der Reiz dann höher ist. Ich brauche aber auch eine gewisse Dauer des Reizes, also eine Konsistenz. Es bringt also nichts. Wie habe ich eben gesagt, wenn ich für einen Halbmarathon viermal in der Woche HIIT mache, eine halbe Stunde, weil ich komme nicht auf die Dauer, die ich eigentlich benötige, um das zu simulieren, was ich dann wirklich machen möchte.
Ja, verstehe. Okay, also es kommt sehr auch auf den eigenen Trainingsstand dann an, welche Reize zu einer Mitochondrienverbesserung führen am Ende des Tages.
Ganz genau. Ja, also man muss ja so sehen, also so eine Muskulatur kann sich ja gar nicht erlauben, alles mit Mitochondrien vollzustopfen. Es ist ja alles komplett, der ganze Raum ist ja okkupiert mit anderen Systemen. Wir brauchen Myofibrillen, wir haben Sarkoplasma, Energiespeicher, Ionenkanäle. Wir brauchen Gefäßstrukturen und so weiter. Und da kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt mal doppelt so viele Mitochondrien rein. Es muss ja auch alles irgendwie passen. Ja, es muss ja auch eine Anbindung von der Infrastruktur da sein. Es müssen die Systeme mitentwickelt werden, die quasi antioxidativ wirken, ja, weil Mitochondrien relativ anfällig sind für oxidativen Stress. Deswegen gibt es da hocheffiziente Systeme, die den Stress eliminieren an Ort und Stelle. Und das Wichtige ist, dass diese Proteine zum großen Teil auch im Zellkern kodiert sind. Das heißt, wir haben zwei DNA-Quellen, einmal die Mitochondrien-DNA und einmal die nukleär kodierte DNA. Und die Mitochondrien brauchen für ihre Biogenese beides. Also eine konstante Koordination von beiden DNA-Quellen. Das heißt, wenn ich eine mitochondriale Biogenese haben möchte, die eben sehr, sehr deutlich meine Leistung irgendwie mitentwickelt, dann brauche ich auch eine Entwicklung von mehr Zellkern. Und das ist dann, wir brauchen also dann mehr Satellitenzellen, die diese Zellkerne bereitstellen. Das heißt also, die ganze Infrastruktur muss mitkommen, damit wir eine Biogenese haben, die auch persistent ist, die auch bestehen bleibt, die mir auch was über den Saisonzeitverlauf bringt, mich weiterbringt letztendlich.
Du hast ja vorhin gesagt, dass die auch kaputt gehen können. Und da interessiert mich auch immer noch, wie schnell funktioniert denn der Reparaturvorgang da? Weil nehmen wir mal an, wir haben jetzt hart trainiert und denken uns, perfekt, ich habe jetzt einen Reiz gesetzt für meine Mitochondrien, aber wissen gar nicht, dass sie eigentlich, dass ein großer Teil davon jetzt zerstört wurde. Dann frage ich mich natürlich, wie schnell oder kann man da irgendwie unterstützen? Ne? Wie schnell geht diese Regeneration dann vor sich?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die würde ich auch gerne beantworten können. es ist sehr schwierig zu sagen, in den Millionen oder Milliarden Mitochondrien, die wir überall haben, die irgendwie mitmachen, wie viele davon kaputt sind, wie viele halb kaputt sind, wie viele überhaupt nicht defekt sind. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir eine fundamentale Zerstörung, dann brauchen wir Apoptose. Das heißt, das ganze Mitochondrium wird abgebaut und dann vielleicht auch noch Organellen daneben, bis ein paar Myofibrillen und Zellkerne. Also nehmen wir an, wir sind einen Marathon gelaufen, Vollgas, dann brauchen wir da bestimmt einige Wochen Erholung, bis alles wieder so hergestellt ist, wie es vorher war. Und wenn wir eine harte Trainingseinheit hatten, die aber auf ein System getroffen ist, was schon adaptiert ist, also wir das relativ gut wegstecken können, dann gehen wir davon aus, dass wir nach 3-4 Tagen auf jeden Fall wieder voll online sind.
Okay.
Im Grunde genommen ist die Praxis des Trainings ja sowieso so, dass man nie vollständig erholt wieder ins Training geht. Also man nimmt immer irgendetwas mit. Man weiß, dass Proteinsynthese von Mitochondrien innerhalb von 12 Stunden massiv hochreguliert wird und dann in 24 Stunden wieder auf das normale Niveau absinkt. Also wir haben immer einen sogenannten Turnover. Das bedeutet, wir haben ständig Mitochondrien-Proteinsynthese im Körper. Egal, ob wir Training machen oder nicht. Nur Training macht das halt viel, viel deutlicher an, diese Protein-Biosynthese der Mitochondrien. Und wir haben auch immer eine Degradation. Mhm. Und das nennt man Turnover, dieses ständige Austauschen von defektem Gewebe, defekten Proteinen und das Neusynthetisieren. Und ich würde sagen, eine Reparatur eines Mitochondriums, schwer zu sagen, aber so nach 12 bis 24 Stunden ist das alles wieder soweit in Ordnung. Ne?
Okay, doch recht
wichtig
schnell.
Wichtig ist nur zu verstehen, wir müssen ja immer durch Training stimulieren wir die Synthese von Mitochondrien und auch die Mitophagie. Und wenn wir inaktiv sind, dann hört das Signal auf. Das heißt, wenn wir also jetzt zum Beispiel im untrainierten Zustand sagen, Mensch, ich mache jetzt mal so ein Intervalltraining, so ein intensives, dann habe ich sehr viel Stimulation von Mitochondrien, sehr viel Degradation. Und danach bin ich erstmal damit überfordert und sage, nee, das war jetzt zu viel, ich mache jetzt kein Training mehr und ich mache dann eine Woche nichts. Dann kann es sein, dass ich ein Negativ oder einen Verlust habe von insgesamt von Mitochondrienmasse. Oh. Weil ich degradiere mehr, als ich synthetisiere. Das heißt, wenn man so ein hartes Training macht, dann sollte man auch gucken, dass man danach das System immer wieder ans Laufen bringt. Dass man also nicht denkt, oh, jetzt ist Pause und die Reparatur läuft besser, wenn ich jetzt gar nichts tue, sondern man sollte immer dann wieder dieses Signal für das Anschalten des Mechanismus auch drücken, so gut es geht, dass man eben da wieder rankommt.
Hm? Ach, spannend, okay. Dürfte das dann auch leichteres Training sein oder müsste das dann ähnlich starker Reiz sein?
Kann dann auch leichter sein, okay. Letztendlich. Ne? Ja. Man muss, und das ist immer das, wie sage ich immer, Training ist halt ein sehr kompliziert, oder Trainingssteuerung ist halt sehr kompliziert, weil man viele Dinge nicht sehen kann. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu, wenn es um die Tipps geht, dass man sich davon nicht beeindrucken lassen sollte. Und man kann über seine Mitochondrien ja nachdenken, gerne, aber ob das wirklich so ist, weiß man nicht. Man hat ja nur seine Herzfrequenz, seine Garmin oder was auch immer für eine Uhr.
Ja.
Und die erzählt einem dann ja gutes Training. Aber was das jetzt bedeutet für die Mitochondrien, wie sehr die beansprucht sind und welche anderen Systeme noch, das weiß man nicht. Ja. Das ist schwer, ne?
Okay. Ja, lass uns doch gerne mal in so ein paar Praxistipps vielleicht reingehen. Ich meine, wir haben jetzt gehört, irgendwie sind alle Trainingsreize wichtig. Also das heißt ja, dass sowohl HIIT als auch GA1 wichtig ist, um die Mitochondrien am Laufen zu halten und zu verbessern. Gibt es da aber trotzdem nochmal so spezielle Dinge, die man beim Training beachten kann, um ihnen, also sie so zu unterstützen?
Ja, durchaus. Ne? Also es gibt mehrere Dinge. Man kann mit der Ernährung ein bisschen was machen.
Ja.
Also es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die hilfreich sein können, aber Training niemals ersetzen können.
Okay.
Man kann Krafttraining nutzen, um Ausdauersignale zu verstärken.
Ah, ja.
Also es gibt ja diese Concurrent-Training-Hypothese, das hat man mal beobachtet in den 1980ern, Hickson hat das beobachtet, dass wenn Leute Kraft- und Ausdauertraining machen, dass sich die Kraft irgendwann nicht mehr so entwickelt, wenn die beides gleichzeitig machen. Und das Ganze ist dann so ein bisschen breit getreten worden in der Wissenschaft. Und am Ende stellt man fest, für Normalsterbliche, die im Bereich von Mischung aus Kraft- und Ausdauerarbeiten, Spielsportarten, ist das gar nicht so entscheidend mit der Muskelmasse. Die Muskelmasse oder die Synthese von Muskulatur, die leidet am ehesten durch Ausdauertraining. Das ist so. Beziehungsweise wird es schwieriger. Es ist möglich, aber Ausdauertraining profitiert davon, dass wenn man nach dem Ausdauertraining direkt Krafttraining macht, weil man gemerkt hat, dass sich das Signal, was durch das Ausdauertraining entsteht, noch durch Krafttraining verstärkt wird und vielleicht dann auch mehr abläuft in den Muskelfasern, die noch gar nicht rekrutiert worden sind. Also man kann das hervorragend nutzen, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel so ein Intervalltraining macht, dass man danach noch Kniebeugen oder ein bisschen Beinpresse macht oder sonst irgendwas, ein paar Sprünge. Und dann kriegt man das Signal verstärkt, das konnte man messen. Das ist also durchaus möglich. Ne? Als Strategie, die mir jetzt so einfallen würde.
Ja, total. Das ist auch, also das ist ja was man sich dann super leicht irgendwie für den Trainingsalltag eigentlich mitnehmen kann, dass man nach bestimmten Einheiten danach eben noch ein paar Kraftübungen macht. Oder da irgendwie auch, konnte man da Angaben auch schon geben, wie lang solche Einheiten dann sein müssen? Würden dann auch, wie du meintest, schon so kürzere, kleinere Einheiten reichen? Gerade weil man ja wahrscheinlich auch ein bisschen kaputt ist nach so einer Intervall- oder Laufeinheit.
Ja, natürlich. Ne? Da brauchen wir gar nicht so viel. Ne? Krafttraining hat ja diesen entscheidenden Vorteil. Man muss es nicht eine Stunde am Stück machen. Also wenn man mal so ein Krafttraining aufsummiert, wie viel Zeit Muskelkontraktion das wirklich ist, dann stellt man fest, das ist gar nicht so viel. Hm. Ja, also wenn man jetzt so 3 oder 4 Sätze macht, so mit zwischen 6 und 20 Wiederholungen, dann ist das einmal ein sehr anaerob determiniertes Training, weil wir brauchen Glykolyse, um die Energie zu erzeugen dafür. Und es ist zeiteffizient. Es dauert vielleicht eine halbe Stunde. Ja? Und dann macht man ein paar Kniebeugen und ein bisschen ein paar Sprünge hinterher, damit man auch die Sehnen und die extrazellularmatrix so ein bisschen nochmal trainiert. neuromuskuläre Kopplung, sowas kann man machen. Also es zielt dann nicht unbedingt auf Mitochondrien ab, aber das Krafttraining an sich, diese Rekrutierung von Muskelfasern und das Signal, das Zelluläre, was entsteht, Energiestress und so weiter und so fort, der macht dann nochmal ein Add-on zu dem, was vorher schon in den Muskel reingekommen ist.
Okay.
Klar, ne? Wenn man jetzt eine Stunde gelaufen ist und neuromuskulär am Ende ist und es tut auch schon ein bisschen was weh, dann lässt man es lieber bleiben, ne? Mit dem Krafttraining.
Ist es dabei wichtig, welche Muskeln man ansteuert? Also sollten es dann auch die sein, also zum Beispiel die Beine, die man dann oft beim Laufen benutzt hat?
Ja, genau.
Okay.
Ne? Natürlich, klar, allgemein biomechanisch, allgemein physiologisches Krafttraining, Oberkörper, Rumpf für den Läufer natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber rein mechanistisch, biologisch gesehen, geht es nur darum, dass wir im Laufen quasi unsere Vortriebsmuskulatur anschalten. Die bekommt dann eben den Reiz für die Mitochondrien-Biogenese durch verschiedene Stimulationen. Können wir ja auch nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, wenn du möchtest. Und dann kommt dann eben auf diese Muskulatur das Krafttraining dann noch drauf. Das ist wichtig.
Okay. Ja, spannend. Mich hat auch noch interessiert, ob wir durch Nüchternläufe unsere Mitochondrien-Gesundheit verbessern können. Das hört man in dem Kontext auch manchmal.
Ja, das ist durchaus möglich. Also Mitochondrien-Gesundheit meint im Grunde genommen immer, dass wir defekte oder sagen wir mal nicht funktionsfähige oder alternde Mitochondrien austauschen durch neue. Also dieser Vorgang, den nennt man Mitophagie. Den versucht man eben, den kann man durch Fasten, kann man den mal in Schwung bringen. Wenn also Energiestress im Muskel da ist, dann wird diese Mitophagie angekurbelt, die Fission, die Teilung von Mitochondrien. Und das ist gesundheitserhaltend. Und bei nüchternen Läufen ist das eben auch der Fall. Wir senken dadurch, dass wir nüchtern laufen, den Glukosespiegel leicht. Wir haben die Glykogenbeladung im Muskel verringert. Und das führt dazu, dass der Energiestress ein bisschen stärker wird. Und da gibt es eine Kinase, die AMPK, die hat eine Bindedomäne auch für Glykogen. Die merkt das, die wird dann eben ein bisschen stärker aktiviert. Und da gab es Studien, die gezeigt haben, dass die biologischen Faktoren, die für die mitochondriale Biogenese zuständig sind, das ist zum Beispiel PGC1, der Name ist relativ kompliziert, deswegen wir lassen es mal bei der Abkürzung. Mhm. Ich verspreche mich da immer, deswegen will ich das jetzt nicht. Der aktiviert diese mitochondriale Biogenese sehr deutlich, oder ist der Masterregulator, und der registriert das eben, wenn wir in einem schlechteren Energiezustand sind, da geht die Biogenese ein bisschen höher. Kann man machen, Nüchternläufe ist gut, gutes Add-on. Wenn man auf dem Trainingsplan allerdings stehen hat, dass es eine Woche ist, wo man sich stärker belasten will oder muss, wenn man in einem Trainingslager ist, wenn man hohe Volumina über eine Woche durchführen muss, dann muss man sehr vorsichtig sein, weil das kann nämlich auch dazu führen, dass man relativ schnell out of Glykogen ist und dann ist das Training dann beendet und wirkt dann eben auch eventuell negativ aufs Immunsystem, muss man vorsichtig mit sein. Deswegen muss man eben im Kontext sehen. Ne? Nüchternläufe zu machen in einer lockeren Intensität ist durchaus sinnvoll. Mhm. Fühlt sich dann auch sehr, sehr gut an teilweise.
Ja, stimmt. Sehe ich auch so aus meiner eigenen Erfahrung. Würde ich auch nicht unbedingt in harte Wochen packen, aber wenn man sich sonst gut ausgeruht fühlt und am Abend vorher was gegessen hat, dann ist das morgens durchaus auch was Schönes, wenn man es verträgt einfach körperlich.
Ja.
Okay. Ja, dann lass uns doch gleich mal beim Thema nüchtern bleiben. Man hört ja auch immer wieder, dass intermittierendes Fasten da einen positiven Effekt drauf haben soll. Ich habe auch gehört, dass ketogene Ernährung die Mitochondrien fördern soll. Was ist da dran? Gibt es da bestimmte Ernährungsstrategien, die man einsetzen kann, vielleicht auch nur phasenweise?
Mhm, doch, durchaus. Ne? Also dieses intermittierende Fasten macht ja dann systemisch einfach niedrigere Glykogenwerte über einen Zeitverlauf des Tages oder niedrigere Glukosewerte, und dann muss das Mitochondrium letztendlich mehr auf Fettoxidation zurückgreifen. Und diese Fettoxidation ist halt eben auch damit verbunden, dass ein bisschen weniger freie Radikale entstehen, dass die Mitochondrien-Effizienz ein bisschen höher ist, und das wirkt sich dann doch schon sehr positiv aus. Und im Kern des Ganzen stehen immer diese zentralen Regulatoren, die AMPK, die den Energiestress wahrnimmt, die Sirtuine, die das Verhältnis von NAD zu NADH wahrnehmen, und das sind so diese Kernstrukturen, die auch Autophagie und Mitophagie letztendlich ein bisschen mit ankurbeln, und deswegen wirken die sehr positiv eben auch auf die Mitochondrien-Gesundheit und verstärken auch so ein bisschen das mitochondriale Biogenese-Potenzial.
Müsste man sowas dann aber langfristig machen oder ging es, wie gesagt, auch für einen kürzeren Zeitraum? Weil ich glaube, die meisten LäuferInnen werden natürlich nicht ketogen sich ernähren. Das ist dann nicht so umsetzbar im großen Kontext.
Nee, genau. Also wenn man sehr effektiv trainieren möchte und sehr zielgerichtet, dann weiß ich ungefähr, was ich im Jahres- oder Monatsverlauf an Trainings Varianten umsetzen möchte oder muss. Ja, wenn ich also weiß, ich möchte einen Marathon laufen oder einen Ironman oder vielleicht auch nur 5000 Meter schnell laufen möchte, dann weiß ich automatisch, wenn ich mich ein bisschen mit dem Training befasse, das und das muss ich tun, dann und dann, so und so lange. Und wenn ich weiß, okay, es kommt jetzt eine Grundlagenperiode, da kann ich durchaus auch mal so ein bisschen mich ketogen ernähren oder auch mal intermittierendes Fasten machen, wenn ich weiß, ich habe kein Risiko, indem ich 3 Trainingseinheiten am Tag habe mit Krafttraining und so weiter und so fort, jetzt in eine Unterzuckerung reinzukommen, was ja auch dann so ein bisschen den Katabolismus im Muskelgewebe einläuten kann, was eine Katastrophe ist. Das sollte man verhindern. Man sollte also nichts abreißen, was man mühsam vorher aufgebaut hat. Aber wenn ich das im Griff habe, wenn ich weiß, okay, mit diesen Intensitäten will ich so lange laufen, das ist das, wie ich mich ernähren werde am Tag, dann kann ich das hervorragend machen. Und wenn ich das tue über einen Zeitraum von 2 Mikrozyklen, sagen wir mal 2 Wochen, dann habe ich dadurch einen akkumulierenden Effekt. Und das ist schon absolut wirksam. Ne? Mhm. Da drin stecken ja dann, weiß ich nicht, 6, 8, 10 Trainingseinheiten und viele Perioden von Synthese und Degradation, und das führt schon oder kann schon dazu führen, dass ein Block von ketogener Ernährung oder auch von intermittierendem Fasten, dass das sehr positiv wirkt.
Okay, ja, so ein positives Fazit, dass man das dann nicht in rund um die Uhr quasi beibehalten müsste, aber man da experimentieren darf, dann in den richtigen Phasen. Das kann man sich ja schon mal mitnehmen an der Stelle.
Absolut.
Und wie sieht es denn generell aus mit den Makronährstoffen? Vielleicht gucken wir da mal rein. Ne? Wir haben jetzt schon ein bisschen über Kohlenhydrate gesprochen. Fette sind dann natürlich auch wichtig. Welche Makronährstoffe haben denn welchen Effekt auf Mitochondrien und ihr vielleicht Wachstum oder auch ihre Degeneration?
Ja, also ich habe es ja eben ganz am Anfang schon gesagt, ne? Also eine permanent hohe Glukosezufuhr ist eher nachteilig, weil irgendwie führt das dazu, dass quasi in den Mitochondrien ein relativ hoher Elektronenstau entsteht, weil sehr viele von diesen Reduktionsäquivalenten da sind. Und das führt dazu, dass eben an der Atmungskettenmembran auch Radikale entstehen. Und wir haben eben gesagt, das kann langfristig auch zu Diabetes führen. Gerade für einen Ausdauersportler wäre dann also so eine Reliance auf Fettmetabolisierung schon sehr, sehr wichtig. Wir wissen aber auch, dass jetzt zum Beispiel gesättigte Fettsäuren, also Junkfood, American Food und so weiter, sich auch nachteilig auf die Mitochondrien-Gesundheit auswirkt. Also wir können jetzt gar nicht sagen, ja, wir müssen jetzt nur Glucose oder nur Kohlenhydrate oder nur Fette. Wir dürfen nicht so sehr polarisieren. Mhm. Also was sehr vorteilhaft und sehr gut ist, sind halt viele ungesättigte Fettsäuren. Die führen nicht zu einer Lipid-Toxizität, wenn man so will, wie man das bei gesättigten Fettsäuren hat. Also wenn man die ungesättigten Fettsäuren so ein bisschen erhöht, dann wirkt das sehr positiv. Zu sagen, ich mache jetzt überwiegend eine fettreiche Ernährung oder überwiegend eine kohlenhydratreiche Ernährung, ist schwierig zurückzuführen jetzt auf eine Mitochondrien-Gesundheit. Wenn ich jetzt den ganzen Tag süße Getränke zu mir nehme und immer Insulin hoch und runter den ganzen Tag, dann wirkt sich das schon negativ aus auf die mitochondriale Gesundheit. Aber es ist auch ganz wichtig zu verstehen, es gibt also kein geheimes Training und auch kein geheimes Nahrungsergänzungsmittel oder auch keine Ernährungsstrategie, die einfach sagt, jetzt habe ich 25% mehr Mitochondrien. Das gibt's, das gibt es leider nicht.
Ja, ja, schade an der Stelle, aber ja, auch gut, dass das Ganze ein bisschen komplexer ist.
Das hat die Biologie, hat sich da schon was bei ausgedacht.
Ja,
ne?
Das denke ich auch. Hm. Haben Proteine da auch irgendwie eine gewisse Wirkung? Weiß man da was, was die mit Mitochondrien macht?
Ja, Proteine werden auch verstoffwechselt zu Energien im normalen Tagesverlauf, allerdings nur zu einem kleineren Prozentsatz. Mhm. Wenn ich jetzt also Glucose spare oder auch ein langfristiges Energiedefizit habe, weil ich irgendwie abnehme, dann werden auch gerne mal Proteine verstoffwechselt. Und die gemeinsame Endstrecke aller Substrate, Glucose wird zu Pyruvat und das geht in die Mitochondrien rein, wird zu Acetyl-CoA und kann dann eben weiter metabolisiert werden. Fettsäuren ist genau das Gleiche. Die müssen reingebracht werden über Carnitintransporter, nachdem sie aufbereitet sind, und werden dann auch zu Acetyl-CoA. Und bei Proteinen ist es dann eben genau das Gleiche. Proteine haben eben nur den Vorteil, dass sie weniger Blutzuckerschwankungen machen. Und Proteine sind sehr, sehr wichtig, also Nahrungsproteine, um quasi die Baumaterialien zu liefern, die quasi unsere Proteinsynthese macht. Denn immer wenn wir Training machen, egal ob Kraft- oder Ausdauertraining, oder wir gehen eine Stunde laufen im G1-Bereich, kommen nach Hause, dann geht die Proteinsynthese hoch in den Mitochondrien, im Bindegewebe, also Kollagenproteinsynthese geht an, Muskelproteinsynthese geht an, weil wir auch ein bisschen Material verschleißen letztendlich. Das heißt, wir brauchen Proteine letztendlich. Also das hat sich auch ein bisschen gewandelt im Ausdauertraining, hat man dann doch schon den Schwerpunkt jetzt darauf gelegt, dass man auch insbesondere nach Training mehr Proteinzufuhr mit einkalkuliert. Das ist nichts Nachteiliges, eher vorteilhaft. Es sei denn, es ist zu viel, dann ist es auch wieder ein bisschen problematisch, weil zu viel Proteine auch negative Wirkungen haben, auch auf die Entwicklung von Insulinresistenz beispielsweise.
Ah, okay.
Also das, was man im Bodybuilding macht, sich den ganzen Tag voll zu stopfen mit Protein, das ist sicherlich eher nachteilig, mag vielleicht für das Bodybuilding wirken, jetzt für einen Ausdauersportler muss das im Rahmen sein, aber wer sehr viel Ausdauertraining macht, will sehr viel Synthese von seinem Körper, muss sehr viel reparieren und dementsprechend sind Proteine sehr, sehr wichtig und gute Ergänzungsmittel. Aber sie werden dann auch zur Energie gemacht.
Okay, ja.
Und wenn
wir
das nicht klug machen und wenig Kohlenhydrate essen, wenig Protein essen oder überhaupt zu wenig essen und viel trainieren, dann haben wir eine gute Möglichkeit, uns zu ruinieren.
Mm, ja, ganz wichtig an der Stelle. Ja. Okay, ich würde auch gerne noch mal ein bisschen über Mikronährstoffe sprechen. Da hört man nämlich auch, dass gewisse Vitamine irgendwie auch noch mal positiv sich auf Mitochondriengesundheit auswirken sollen. Dann wird natürlich auch oft das von Supplements gesprochen. Vielleicht können wir an der Stelle mal dieses Fass aufmachen.
Ja, es gibt ja verschiedenste Ergänzungsmittel, wo man alles Mögliche reindichtet. Ich bin jetzt selber ein Verfechter von Supplements und ich substituiere auch viele. Das Problem ist immer, man weiß nie so genau, was machen die denn und wann sind sie gut und wann sind sie nicht gut. Es gibt so die Substanzen, die immer in Verbindung gebracht wurden damit, dass sie sehr positiv auf Mitochondrienbiogenese wirken. Also Resveratrol zum Beispiel ist jetzt kein Vitamin, sondern Polyphenol findet man in roten Beeren, Weintrauben und so weiter und so fort. Hat man aber im Menschen auch nachteilige Erfahrungen mitgemacht. Also man hat gesehen, dass die Einnahme von Resveratrol auch zu einer Reduktion von Enzymen der mitochondrialen Atmungskette führt. Weswegen man wirklich sagen muss, die Nahrungsergänzungsmittel, die man nehmen kann, um Mitochondrienbiogenese anzukurbeln, da hat man viel in Mausexperimenten mal positive Wirkungen erzielt. Im Menschen sieht man da nicht so dominant wegweisende Richtung, wo man sagen kann, das ist es jetzt letztendlich. Macht aber auch Sinn evolutionär. Welchen Sinn wird das machen, dass wir mehr Mitochondrien ankurbeln, wenn wir irgendwas exogen zuführen? Weil Mitochondrien brauchen ja quasi den Weg, der sie quasi in ihrer Funktion leitet. Das heißt also Sauerstoff letztendlich, der zur Verfügung ist, oder Sauerstoff, der umgesetzt wird. Wir müssen Mitochondrien ankurbeln in ihrer Aktivität, indem ADP entsteht durch ATP-Zufall. Und dann erst kommt die Beanspruchung, die dazu führt, dass eine Synthese erst notwendig wird. Es würde keinen Sinn machen, Vitamine zu sich zu nehmen und dann immer mehr zu akkumulieren. Irgendwie, das wird zur Katastrophe zellulär natürlich auch führen, ne? Wenn man das so sagen möchte. Wir wissen aber, dass Vitamine eher auch manchmal schädliche Wirkungen haben können. Also es gab einige Studien, die gezeigt haben, auch in Menschen, dass die hohe Zufuhr von Vitamin C und E negative Wirkung auf die Mitochondrienbiogenese hat. Das heißt, man geht davon aus, dass dann eben auch durch Vitamin C und E die körpereigenen antioxidativen Systeme runterreguliert werden, weil sehr viel exogene Systeme da sind. Die sind aber nicht so effektiv. Und das kann dazu führen, dass eben über Rückkopplungsmechanismen so ein Faktor wie PGC1 oder mitochondriale Faktoren wie NRF1, Nuclear Respiratory Factor 1, dass die dann eben weniger aktiv sind und eben weniger Biogenese machen. Ne? Also das ist das, was man, glaube ich, kurz zusammenfassen kann. Und dann für die Praxis heißt das, Vitaminzufuhr, ja, beachten, auf jeden Fall. Muss man hohe Dosierungen von Antioxidantien nehmen? Nein. Es hängt immer davon ab, wie man sich so ernährt.
Ne? Okay.
Ausgewogene Ernährung, das ist immer so dieses Schlagwort. Was ist denn das überhaupt, ausgewogene Ernährung? Naja, ich meine, wenn man eine vernünftige, normale Mischkost hat, mit bisschen Obst und Gemüse und so weiter und so fort, und man trainiert dreimal in der Woche, dann hat man wahrscheinlich keinen Mangel.
Ja.
Ist man Hochleistungssportler, trainiert, weiß ich nicht, 12-mal in der Woche und hat in irgendeiner Form im Trainingslager ein bisschen Stress, kriegt nicht richtig viel gute Ernährung hin, dann kann man auch schon mal in so eine Tablette einwerfen und dann ist in Ordnung. Aber hochdosiert zu Trainingseinheiten, wo viel Biogenese gefordert ist, kann auch nachteilig sein.
Okay, ja. Manchmal macht es halt auch einfach die Mischung, ne? Man sollte die Balance dann da beachten. Natürlich kann man dann keine allgemeinen Empfehlungen aussprechen, auch für bestimmte Supplements oder so. Das ist ja auch uns ganz wichtig, dass man da nochmal genau reingucken muss in das Ernährungsprofil auch des Athleten oder der Athletin. Mir ist nur aufgefallen, dass ich bei meiner Recherche immer, wenn ich Mitochondrien und irgendwie Supplements eingegeben hatte, glaube ich, immer Coenzym Q10 ganz vorne gesehen habe. Das scheint ja auch aktuell irgendwie ein Hype darum zu sein. Was wäre so deine Einschätzung da?
Meine Einschätzung, also es gibt Studien, die zeigen, dass die Einnahme von Coenzym Q10 auch im Tierexperiment positive Wirkung hat. Die Frage ist immer, man muss ja auch ein Defizit haben dann daran, von diesen Substanzen, damit sie dann auch entsprechend eine Wirkung haben. Das, was wir oral reinschmeißen, muss ja dann erstmal durch einen First-Pass-Effekt, Magen und so weiter und den Darm und dann durch die Leber und dann wird das metabolisiert und dann kommt nur ein bisschen was an und dann muss es noch in die Mitochondrien rein. Coenzym Q10 ist ja auch in der Atmungskette ein wichtiger Faktor. Wenn es denn da einen Mangel geben sollte in irgendeiner Form, dann kann das sicherlich positiv wirken. Aber ich verspreche mir davon auch keine Monumentaleffekte, sagen wir mal, weil das halt auch ist ja auch sehr schwierig nachzuweisen.
Ja, okay.
Es müssen gute, placebo-kontrollierte, randomisierte Studien sein mit einer hohen Endzahl von Leuten, weil die Variabilität auch recht hoch ist zwischen den Menschen. Und dann muss das erstmal jemand zeigen, dass das Coenzym Q10 diese Wirkung hat. Aber nichtsdestotrotz, ne, ist ja Ubiquinon, es hat eine relativ, nicht nur relativ, hat eine wichtige Wirkung in der Atmungskette. Von daher ist es schon wichtig. Aber was kommt denn an, wenn man es nimmt als Tablette? Bei Resveratrol ist es ganz wichtig zu wissen, dass nur ungefähr 1% davon ankommt, dann letztendlich.
Ja, okay.
Das heißt also, wir kaufen uns teure Tabletten und die Hälfte wird metabolisiert und kommt gar nicht da an, wo es sein soll.
Ja, das ist auch immer alles nicht so günstig.
Es ist alles nicht so günstig,
das stimmt.
Ich nehme es ja auch, aber
ja.
Ich merke auch nichts.
Ja, stimmt. Okay, dann lass uns gerne auch noch mal kurz durch so weitere Methoden gehen. Du kannst uns da deine Einschätzung geben, ob die was bringen oder nicht, die man immer so auch liest. Ich habe über Kälte- und Hitzetherapie auf jeden Fall gelesen, ne? So Sauna-Eisbäder, die scheinen auch was mit der Mitochondrienbiogenese zu machen. Und dann natürlich auch das Thema Schlaf. Also die drei Sachen sind vielleicht noch Dinge, die man so im Lifestyle beachten könnte.
Ja, also Schlaf, wenn wir damit anfangen, das scheint exorbitant wichtig zu sein. Weil, und das ist super kompliziert, deswegen müssen wir es irgendwie jetzt abkürzen, auf eine Ebene bringen, die man so halbwegs verstehen kann. Also wir haben ja eine zirkadiane Uhr im Körper, den Nucleus suprachiasmaticus, der eben auch über Licht und so weiter mitreguliert wird, und das gibt so ein bisschen auch eine Steuerung für alle unsere Gene, die wir in unserem Körper haben. Also wir bereiten uns im Tagesverlauf transkriptionell oder mit unseren Genen auf das vor, was als nächstes kommt. Und bei den Mitochondrien ist es so ähnlich. Die werden auch sehr stark zirkadian reguliert, also die Expression von Enzymen, von Atmungsketten, Mitophagie und so weiter wird stark durch den inneren Rhythmus bestimmt. Und man hat festgestellt, dass wenn man jetzt zum Beispiel bei Schichtarbeitern, die einen ständig wechselnden zirkadianen Rhythmus hat und man sich dann die Mitochondrien anguckt, dann stellt man fest, dass da letztendlich schon große Veränderungen in der Atmungskette und an den mitochondrialen Enzymen stattfinden. Auch bei Sleep Deprivation, also wenn ich Schlafentzug habe und überhaupt nicht viel schlafe, dann wirkt sich das relativ schnell aus auf die Effektivität der Proteine in der Atmungskette. Also Schlaf ist offensichtlich sehr wichtig. Viel wichtiger als die Schlafdauer scheint zu sein, dass man einen geregelten Rhythmus hat, dass man also konsistent seinen zirkadianen Rhythmus beibehält, nicht spät große Mengen isst, weil auch die Nahrungszufuhr wirkt sich auf die Genexpression aus, auf die Aktivität von mitochondrialen Proteinen. Die Mitophagie wird dadurch verändert. Und offensichtlich ist es so, dass im Schlaf eben auch Genmuster ablaufen, die insbesondere zentral dafür sind, Mitochondrien wieder zu reparieren. Also möglichst konstante Schlafmuster. Ob es jetzt 6 Stunden sind oder 8 Stunden, da wage ich mal zu behaupten, das macht keinen großen Unterschied aus. Aber diese Konsistenz des Schlafens scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Und überhaupt natürlich ausreichend zu schlafen.
Ja.
Also es müssen nicht die 10 Stunden sein, aber wenn man immer nur 3 hat, ist es wahrscheinlich auch ein bisschen wenig. Mhm. Wenn man dann nicht viel trainiert, ist es wieder was anderes. Aber wenn man dann auch viel von seinem Körper will, dann sollte man dann schon darauf achten, dass das passt. Also Mitochondrien sind vom zirkadianen Rhythmus abhängig. Und was gut funktionieren soll, das sage ich immer noch als Ergänzung zum Training, sind Kälteexpositionen. Es gibt ja sogenannte Kälterezeptoren auf der Haut, die reagieren und die sind gekoppelt mit dem adrenergischen System. Das heißt, wenn die stimuliert werden, da gibt es mehrere, die sind bei unterschiedlichen Temperaturen aktiv, die sorgen für eine Adrenalinfreisetzung. Adrenalin geht an seine Rezeptoren, macht eine Kinase oder aktiviert eine Kinase, die PKA. Die PKA aktiviert Transkriptionsfaktoren und diese interagieren mit PGC1 und geben PGC1 nochmal einen zusätzlichen Schubs. Ja? Also Kälte scheint da etwas zu sein, was ergänzend gut wirken kann. Bei Hitze ist das viel weniger ausgeprägt. Es scheint sich auch irgendwie da ein bisschen auszuwirken. Aber ich warne immer davor. Ne? Wir können uns mit Resveratrol und grünem Tee in einem T-Shirt im Winter aufs Feld setzen und wir kriegen keine Mitochondrien dazu. Auch wenn man es jetzt nicht messen kann. Unsere Leistung wird auch nicht besser. Mhm. Aber wenn man es geschickt ins Training einbaut, wenn man sagt, okay, ich weiß, dass diese Kälte etwas bringt. Das ist die Möglichkeit, die ich habe. Also ein Eisbad oder eine Möglichkeit auch mal, weiß ich nicht, zu laufen, wo ich quasi mal, weiß ich nicht, in einem Zustand bin, wo ich direkt ins Auto kann, wenn ich wiederkomme, aber trotzdem mal vielleicht auch mal, weiß ich nicht, eine Weste weniger anziehe, sodass ich ein bisschen Kältereiz verspüre, kann das schon ergänzend wirken. Aber auch hier ist es halt nicht so, dass wir dadurch erwarten können, die Leistung zu steigern.
Okay.
Was nicht heißen soll, dass wir es nicht tun sollen. Wir können grünen Tee nehmen, wir können Resveratrol nehmen, wir können Q10 nehmen, wir können uns ketogen ernähren und wir können auch in die Kälte gehen. Wenn wir das zum richtigen Zeitpunkt appliziert in den Kontext, wo Training kommt. Und das ist der wichtigste Stimulator. Wir können nur schneller rennen und besser rennen, wenn wir auch Training machen. Wenn wir das aber kombinieren in der richtigen Art und Weise, kann das schon sehr, sehr positiv sein. Wenn ich mit einem Bewusstsein dafür entwickle, ja, ich will Grundlagentraining machen. Wofür ist das Grundlagentraining? Das ist für Fettoxidation. Dann weiß ich auch automatisch, wie kann ich das pushen, wie kann ich meine Ernährung pushen, nämlich nicht, indem ich im 3-Minuten-Takt mir einen Powerbar-Kohlenhydratriegel reinstopfe, sondern indem ich das System so laufen lasse, wie es dann auch gefordert ist oder wie ich es haben möchte.
Ja, ganz wichtig, das Training bleibt halt eben das A und O. Und wir haben ja heute sehr viele Optionen mitbekommen, die man vielleicht inkorporieren könnte in das Training, aber eben auch nicht muss. Vielleicht deshalb nochmal so kurz runtergebrochen als Fazit. Welche drei Maßnahmen würdest du denn jetzt speziell FreizeitläuferInnen vielleicht noch mit an die Hand geben, wenn sie was für ihre Mitochondriengesundheit tun wollen?
Also das Erste ist, ich würde nicht ständig darüber nachdenken, was mit meinen Mitochondrien ist. Okay. Weil es ist etwas, das können wir, selbst wir in der Sportwissenschaft, nur sehr schwierig messen. Ja. Und dann auch immer nur aus bestimmten Muskelgruppen zu bestimmten Zeitpunkten. Und da gab es letztens einen schönen Übersichtsartikel, der gesagt hat, naja, wir wissen auch zu wenig über die langfristigen Trainingseffekte. Wir wissen gar nicht, wo ist der Upper Range von Mitochondrien, was ich ja eben gesagt habe. Wie viel können denn überhaupt dazukommen? Wie viel Positives von meinem Training beruht denn überhaupt auf den Mitochondrien? Wir wissen, dass Mitochondrien auch unter Normalhöhenbedingungen gar nicht so sehr leistungslimitierend sind, sondern es ist eher so das Herzminutenvolumen, wenn wir über unsere VO2 Max sprechen. Also viele Dinge sind wichtig, Mitochondrien sind super wichtig, natürlich. Sie sind diejenigen, die die Energie nachher machen, aber es gibt eben auch noch zuführende Systeme, die unglaublich wichtig sind. Das heißt also, ich würde nicht ständig über Mitochondrien nachdenken, aber ich würde mir schon bewusst sein darüber, dass es verschiedene Strategien gibt, die physiologisch sinnvoll sind. Ich würde mir darüber bewusst sein, dass jede Form des Trainings einen Effekt hat. Also wir haben eben gar nicht über die Signale gesprochen, die meine Mitochondrienbiogenese ankurbeln. Mhm. Da vielleicht mal einen ganz kurzen Ausflug drauf. Also wir haben einmal Energiestress. Ne? Klar, wenn ich meine Muskulatur ankurbele, betätige, brauche ich Energie. Die AMPK geht an, die Sirtuine gehen an, die messen Energiestress. Ich habe ein bisschen freie Radikale, die sind auch wichtig, damit das Mitochondrium weiß, was es zu tun hat. Und ich habe natürlich einen Sauerstoffdurchfluss durch das Mitochondrium. Das sind alles die zentralen Sachen, die Mitochondrienbiogenese machen. Und Calciumstoffwechsel habe ich letztendlich. Und immer, wenn ich Training mache, wirkt es positiv auf die Mitochondrien. Ich muss aber wissen, und meines Erachtens ist das ein Kern, ich muss eigentlich eine gute Trainingsdokumentation haben. Wenn ich also weiß, ich habe dieses Training gemacht in den letzten Wochen, so und so viele Stunden, zum Beispiel, im Monat 40 Stunden und ich trainiere im nächsten Monat 30 Stunden, dann habe ich 25% weniger Training und dementsprechend auch weniger Effekt auf meine Mitochondrienbiogenese und auf die anderen Systeme. Ich muss also wissen, in welchem Zustand bin ich überhaupt. Bin ich adaptiert, bin ich nicht adaptiert, was will ich machen in meinem Training? Und wenn ich das alles weiß und reflektiert habe und mein Training geplant habe und ich weiß, okay, ich mache jetzt seit einem Jahr Intervalltraining, aber immer nur einmal in der Woche und auch nur 6x3 Minuten, wenn mir das sonst so anstrengend ist, dann kann ich nicht erwarten, dass dann noch mehr kommt. Was ich dann tun muss, ist zum Beispiel einen Block bilden, indem ich sage, ich mache 2 Wochen lang ein HIIT-Training. Wenn ich das tun will, muss ich wissen, naja, der Herr Gillert hat erzählt, meine Mitochondrien gehen auch kaputt. Ne? Und die gehen ganz besonders dann kaputt, wenn ich meine Systeme nicht vorher geschult habe, damit umzugehen. Also bereite ich das vor, indem ich zum Beispiel die Intervalle mal einmal in der Woche mache mit einer gewissen Progression, bereite das vor, gucke, dass ich danach in einem muskulären Zustand bin, mit dem ich gut arbeiten kann und dann kann ich quasi dieses Training auch weiter fortführen. Dann habe ich einen positiven Nutzen von diesem Effekt. Das heißt also, Training strukturieren, sich darüber bewusst sein, vielleicht über so globale physiologische Prozesse. Naja, welche Fasern aktiviere ich denn zum Beispiel? Was habe ich mit dem Training eigentlich jetzt genau gewollt? Das ein bisschen reflektieren, also gesundes physiologisches Wissen sich anzueignen und zu reflektieren, was mache ich denn mit dem Training? Das ist wichtig. Ob das jetzt Mitochondrien sind oder nicht, die sich da anfassen, selbstverständlich sind die immer mit dabei. Die müssen in jedem Training angeschaltet werden, repariert werden und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann ich, wenn ich das mache, dann kann ich die Kür natürlich auch noch mit reinbringen und sagen, na gut, jetzt mache ich noch eine Ernährungsintervention dazu. Jetzt sage ich mal, okay, jetzt habe ich einen Grundlagenblock. Da gehe ich mal morgens nüchtern laufen. Dann nehme ich ein bisschen Resveratrol, ein bisschen Q10, Grüntee-Extrakt und so weiter und so fort. Ich versuche, meine ungesättigten Fettsäuren ein bisschen anzukurbeln. Ich versuche, mein Krafttraining noch danach zu machen. Aber immer mit der Prämisse zu sagen, ich kann auch etwas kaputt machen.
Ja.
Also ist ein einziger Lauf, der unvorbereitet zu hart und zu intensiv ist, kann mehr Schaden anrichten, als dass er nutzt. Und tatsächlich, Mitochondrien verschleißen, alles andere verschleißt auch, Bindegewebe, Muskulatur, das ist ein biologisches System, was einen konstanten Turnover hat und dem müssen wir uns darüber bewusst sein. Und dann kann es wichtiger sein, auch mal einen Eiweißshake nach dem Training zu nehmen, um Proteinsynthese generell anzukurbeln, als einen Grünteeextrakt oder Resveratrol.
Ja, ja.
Ne? Also ein gesundes, ich empfehle jedem, sich so ein bisschen mit dieser Biologie dahinter zu beschäftigen, sich das anzulesen und so weiter und so fort, aber dann sich auch wieder so ein bisschen zu entfernen und sagen, okay, Moment, mein Training ist das Entscheidende.
Ja.
Es gibt nichts, was mir hilft, meine Mitochondrien ohne Training nach oben zu bringen.
Ja.
Kann ich vergessen.
Ja.
Ich kann mich auch in die Höhe setzen. Hypoxie, da sind wir gar nicht drüber gesprochen. Hypoxie macht nicht mehr Mitochondrien. Mhm. Alle Studien, die zeigen, dass Mitochondrien mehr werden durch Höhentraining, sind auf das Training zurückzuführen, nicht auf die Höhe.
Ja.
Aber Hypoxie kann positiv wirken, indem es die Mitophagie so ein bisschen ankurbelt und so weiter und so fort. Und das muss ich einfach wissen.
Ja.
Ne, zu sagen, ich gehe in die Höhe, mache mein Höhentraining, dann habe ich mehr Mitochondrien, ist falsch. Mhm. Höhentraining oder Hypoxie macht mehr anaeroben Stoffwechsel. Ne? Warum sollte denn eine Muskelfaser mehr Kraftwerke einbauen, wenn es gar keine Kohle gibt oder gar keinen Sauerstoff? Ne? Man switcht dann eher auf einen anderen Stoffwechsel.
Ja.
Aber dadurch, dass man trainiert in der Höhe, da bekommt man dann tatsächlich mehr Mitochondrien, weil eben das Training dazu geführt hat.
Ha.
Ne? Mhm. Aber wenn wir jetzt mal gucken, Hypoxie ist so ein Thema, wo viel Daten entstehen und aber wir wissen zum Beispiel Leute, die permanent großen Höhen ausgesetzt sind. Zum Beispiel Bewohner, die permanent in den Anden unterwegs sind oder Sherpas. Wenn man die biopsiert und man guckt in den Muskel rein, dann stellt man fest, die haben viel weniger Mitochondrien und die sind auch viel kleiner als bei uns.
Die sind
adaptiert an Bedingungen des Sauerstoffs Transports. Die haben also mehr Kapillaren, kleinere Fasern, damit das alles effizienter wird. Die sind angepasst auf Bedingungen, Leistung unter wenig Sauerstoff zu erzeugen. Aber wenn man die jetzt auf Normalhöhe bringen würde, würden die gar nicht mehr Leistung haben als wir.
Mhm.
Also Hypoxie ist so eine Gratwanderung. Schwierig.
Ja.
Kann man
Höhenthema
nutzen.
Das ist wirklich echt nochmal so ein ganzes eigenes Thema für sich, worüber man wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Folge aufnehmen könnte.
Mal Podcast machen.
Auf jeden Fall, ja. Ja, cool, dass du uns da nochmal so eine Abschlusseinschätzung gegeben hast. Ich meine, was die Wissensaneignung angeht, haben unsere HörerInnen ja zumindest jetzt erstmal den ersten Schritt gemacht. Sie haben sich diese Folge bis zum Schluss angehört. Und Sebastian, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise heute. Ich finde das Thema extrem spannend, konnte mir da auch viele, viele Impulse mitnehmen. Danke, dass du heute unser Gast warst.
Bitte, gern geschehen.
Ja, vielen Dank nochmal und gerne wieder natürlich. Und an unsere HörerInnen da draußen, vielen lieben Dank auch an euch fürs Zuhören bis ganz zum Schluss. Wenn ihr noch weitere Anlaufstellen braucht, dann guckt doch gerne mal in unsere Shownotes, da packen wir euch noch was rein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gern weiter und abonniert uns bei Spotify und Co., wo auch immer ihr uns hört. Und hört auch gerne in unseren Achilles Running Shorts Podcast rein. Das ist sozusagen die kleine Schwester von diesem Format. Da behandeln wir alle Themen in Kurzform in unter 7 Minuten. Und den Podcast findet ihr natürlich auch überall kostenlos. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt wie immer gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.